Hallo, hier sprechen Edgar Wallace.
Seine Nachbarn.
Hallo zusammen, Fabian hier von Edgar Wallace, seine Nachbarn. Bevor das hier gleich losgeht mit der Special-Sonderfolge, ein kleiner Hinweis meinerseits. Die Folge, die ihr jetzt gleich hören wird, dreht sich um die wunderbare Fernsehserie Stahlnetz. Weil Tom von dem spezialgeleiteten Sonderpodcast und ich haben mal überlegt, man sollte ein bisschen über Stahlnetz reden, da einige Schauspieler bei Stahlnetz mit vertreten sind, die bei Wallace auch vertreten sind, aber auch drei Fragezeichensprecher aus den frühen Folgen. Klingt alles konfus, ich weiß, aber hört es selbst. Die Folge ist zuerst erschienen bei den Kollegen von dem spezialgeleiteten Sonderpodcast. Ein riesen Dankeschön auf jeden Fall an Tom und an die Jungs vom spezialgeleiteten Sonderpodcast, dass wir die Folge mit veröffentlichen dürfen zu unserem Adventskranz. Ich glaube, die passt auch ganz gut in die dunkle Jahreszeit, dass man da vielleicht nochmal gewillt ist, mal eine Folge Stahl zu gucken. Ich kann auf jeden Fall sagen, es lohnt sich, aber hört selbst. Ich wünsche euch was.
Hallo und herzlich willkommen beim spezialgelagerten Adventskalender. Heute mit einer Special-Folge, mit einem Crossover mit dem Podcast Edgar Wallace, seine Nachbarn. Und Fabian ist zu Gast. Hi.
Hallo Tom, danke für die Einladung.
Jetzt müssten wir das Intro nochmal andersrum aufnehmen, weil eigentlich bin ich ja jetzt irgendwie auch bei euch zu Gast.
Ja, jetzt müsste ich Mats dazu holen, aber das passt dann wiederum nicht. Von daher, wir arbeiten mit dem, was wir haben. Ne?
Okay, gut. Also, wir haben uns entschieden, wir machen so eine Art Crossover zu einem Thema, das uns beide irgendwie so ein bisschen verbindet, nämlich die ARD-Serie Stahlnetz.
Ach, die Serie, ich habe jetzt die Alben gehört.
Ach, verdammt. Es ist so, wirklich, dieser Gag, ne, dass Servo mal gesagt hat, Stahlnetz, das klingt wie so eine Rechtsrockband. Und dann habe ich aus Spaß in der Vorbereitung einfach mal Stahlnetz und Band gegoogelt. Und es gibt tatsächlich eine Band, die Stahlnetz heißt. Die machen aber alles andere als Rechtsrock. Das ist mehr so minimal Elektro à la Kraftwerk aus den 80ern.
Du, wobei, das letzte Album ist jetzt 2 Jahre alt.
Haben die noch mal eins gemacht? Weil ich weiß, die haben sich irgendwie neu zusammengesetzt und anders benannt und also eine relativ bewegte Bandgeschichte.
Ja, also das letzte Album 2020, ich glaube, das hieß Music for Smartphones, ist so ganz kurz, maximal 2 Minuten. Ist da mal reingehört.
Großartig. Ja, gut, aber das Stahlnetz meinen wir gar nicht, oder? Sondern wir reden über die Fernsehserie aus den 50ern und 60er Jahren. Vom NDR, glaube ich, produziert, Stahlnetz.
Ich fand auch sehr, sehr schön, wie wir im April darüber geredet haben, dass man darüber was machen kann.
Ja, guck mal, komm, ist Dezember, machen wir's.
Ja, also, noch, als wäre es gestern gewesen.
Als wäre es gestern gewesen, ja. Wir haben da im April, also erstmal muss man vielleicht erklären, warum eigentlich Stahlnetz.
Ja.
Wir beim SSP, beim Drei-Fragezeichen-Podcast, haben festgestellt, dass gerade in den frühen Folgen sehr viele Sprecher beteiligt waren, die auch mal bei Stahlnetz eine Rolle gespielt haben. Das ist eigentlich gar nicht so besonders, denn Stahlnetz ist in den 50er, 60er Jahren produziert worden in Hamburg. Und da werden die drei Fragezeichen aufgezeichnet. Also ist es naheliegend, irgendwie Schauspieler zu nehmen, die in und um Hamburg wohnen. Auch heute noch gibt es ja viele Synchronarbeiten, wo man einfach merkt, ja, das ist in Hamburg synchronisiert worden, weil das alles Sprecher sind, die irgendwie aus diesem Hamburger Synchronkosmos kommen. Den gibt es ja auch noch in Berlin. Also ich glaube, Hamburg und Berlin sind so die beiden Synchronstädte. Und bei Stahlnetz war es halt so, dass einfach viele Schauspieler kleinere Rollen hatten. Und wenn man jetzt heute dann in die Wikipedia-Artikel guckt, dann steht halt immer ein Stahlnetz-Film, in dem die immer mitgespielt haben. Und wir haben halt, ich glaube, das war bei SSP 50 damals, live in Bremen immer rumgescherzt, wenn wieder einer der Sprecher bei Stahlnetz war. Und daraus hat sich so ein Running Gag entwickelt. Und da habe ich gesagt, gut, okay, jetzt müssen wir auch mal was zu Stahlnetz machen. Und ich habe mir die DVD-Box gekauft. Und naja, es sind alte Schwarz-Weiß-Schinken von Anno dazumal. Und dann bietet es sich ja auch an, irgendwie mit einem Podcast zu reden, der einen Faible für alte Schwarz-Weiß-Schinken von Anno dazumal hat.
Eieiei, wer kann das denn bloß sein? Ja, also bei uns, bei Edgar Wallace, seine Nachbarn, wir hatten ja auch mit den einzelnen Schauspielern zu tun, die auch bei Stahlnetz mit von der Partie waren. Und uns ist dann aufgefallen, dass wir dann gesehen haben, hey, die haben doch auch bei den drei Fragezeichen mitgesprochen. Und da kann man doch mal beim SSP mal nachfragen, besonders weil Tom so ein Faible für Stahlnetz hat. für den Running Gag, ob man da nicht vielleicht was machen könnte. Ja, und jetzt sitzen wir hier.
Ich wollte gerade sagen, mein Running Gag erstreckt sich aber wirklich hauptsächlich auf diesen Namen. Steinitz.
Ja, betont sich auch so schön.
Ja, es ist ein wunderbarer Name. Jetzt noch mal eine Frage zu eurem Podcast, Edgar Wallace, seine Nachbarn. Ihr betont immer so, dass ihr über die Rialto-Filmreihe redet.
Richtig.
Gibt es noch andere Edgar Wallace-Verfilmungen?
Oh, Dutzende. Also, wenn man jetzt so die Zeit zurückgeht, jetzt vor 60 Jahren, dann ist so nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich erstmal die Krimi-Hörspiele so haben angefangen, wo die Leute dann alle vor dem Radio saßen und dann die Hörspiele gelauscht haben. Und dann sind die Filme ja hochgekommen. Und da hatten ja Rialto angefangen mit den Frosch mit der Maske. Und aufgrund dessen, weil das alles so ein wunderbarer Erfolg war mit den ganzen Krimi-Büchern aus England, hat man dann auch noch mehrere verfilmt. Also es gibt neben den Filmen von Rialto auch noch Filme von der CCC-Film. Dann hatte noch Kurt Ulrich auch noch welche verfilmt. Und dann gibt es noch Dutzende andere Filme, die dann vom Inhalt her und von der Story her auch dann so ungefähr auf die Filmreihe dann her aufbauen, aber dann wieder andere Elemente natürlich haben. Und mit am bekanntesten sind ja natürlich aus der Zeit die Filme von Francis Durbridge. Das Halsbuch zum Beispiel ist ja auch sehr, sehr bekannt und auch einige Leute von Starnitz waren auch mit dabei. Und jetzt hat sich das Ganze so etabliert und wir, also meine Wenigkeit, Mats und die Silvia, wir hatten dann ja Anfang letzten Jahres darüber mal geredet, ob man da nicht mal was machen könnte. Ja, und daraus sind wir dann entstanden und wir beziehen uns jetzt aktuell halt auf die Filme von Rialto, nehmen natürlich auch ein bisschen das Zeitgeschehen mit auf von der damaligen Zeit, wie das Ganze so war und auch natürlich die Hörspiele von Europa, Maritim oder auch die Tarnier Medien, die wir auch schon in unserem Podcast besprochen haben. Ja, kurze Sache zu uns gibt es jetzt auch schon seit Anfang März 2021, also auch schon gut ein bisschen mehr als anderthalb Jahre.
Und ihr seid sehr hörenswert, das kann ich so sagen. Ich habe endlich mal die Zeit gefunden, in euren Podcast reinzuhören. Ich habe ja die Edgar Wallace-Filme als Kind auch total gerne geguckt und immer Klaus Kinski, wenn er dann irre schwarz-weiß irgendwo hinter einem Vorhang hervorkam und man nur seine Augen sah, das war immer, also damals wusste ich ja natürlich noch nicht, wer Klaus Kinski ist, aber was für ein Weirdo.
Ja.
Sowohl vor als auch hinter der Kamera.
Eine sehr streitige Persönlichkeit. Also einige Schauspieler aus der Filmreihe sagen ja, dass sie mit dem keine Probleme hatten. Andere sagen, das war ein Punkt, Punkt, Punkt. Und das war überhaupt nicht schön, mit dem zu arbeiten. Und einmal und nie wieder. Ja, also da scheiden sich ja immer noch die Geister über ihn.
Ich glaube, das hängt bei Kinski auch ein bisschen damit zusammen, in welcher Stimmung du ihn gerade erwischt hast.
Mm.
Also. Aber gut.
Ja.
Wir wollen ja über was ganz anderes reden. Und zwar über die Fernsehserie Stahlnetz.
So schaut's aus.
Du weißt, dass ich jedes Mal, wenn ich das sage, diesen Jingle einbauen werde, ne?
Ja, das Tam, Tadam, Tam.
Ja. Es ist jetzt genau 11.17 Uhr. Fangen wir an.
Ah ja, gut.
Erklär mir mal, was ist Stahlnetz?
Stahlnetz, ja. Also Stahlnetz ist eine, wie sagt man, semi-dokumentarische Polizeiserie, die zwischen Anfang 1958 und 1968 ausgestrahlt wurde. Natürlich gab es auch noch mal, ich glaube, ein Revival 1999 bis 2003. Da gab es auch noch mal 6 Folgen. Aber ich glaube, auf die werden wir jetzt nicht eingehen. Das ist wie bei uns im Podcast, dass wir die Giallo-Filme auch ein bisschen so außen vor lassen.
Wobei die tatsächlich 3 Fragezeichen-Besuch hätten, diese 6 neuen Filme.
Ach.
Ja, Axel Milberg spielt da den Kommissar. Und der ist ja seit neuestem der Erzähler bei den 3 Fragezeichen.
Stimmt.
Aber lassen wir trotzdem aus, weil die waren gar nicht mehr so erfolgreich. Und wir beziehen uns wirklich auf die ersten, was sind das, 2 Staffeln? Oder die erste Staffel, die halt zwischen 58 und 68 lief.
Genau. Also es sind halt in Summa summarum 28 Folgen. Und die Vorgeschichte von Stahlnetz ist auf jeden Fall auch sehr, sehr erwähnenswert. Weil das Ganze hat auch, wie heutzutage eigentlich fast alles, ein amerikanisches Vorbild. Damals lief das unter dem Titel Dragnet, zu Deutsch Polizeibericht. Und da gab es das schon als Hörspiel ab 1949. Und dann wurde das 1951 fürs Fernsehen produziert von Jack Webb. Der hatte auch die Idee zum Hörspiel und der war dann auch der Ermittler in den jeweiligen Staffeln oder beziehungsweise der jeweiligen Folgen als Joe Friday. Ich finde den Namen so grandios.
Also, die ehrlich. Dragnet-Übersetzung, also die genaue Übersetzung wäre ja eigentlich Schleppnetz.
Genau, also, und der deutsche Titel ist dann Polizeibericht.
So ein Netz, das man hinter sich herzieht im Wasser beim Fischen.
Ja.
Aber ich weiß nicht, warum die Serie Dragnet hieß. Also, was?
Also das bezieht sich nachher auf die Ringfahndung.
Ach so, genau, eine Ringfahndung, beziehungsweise die Schleppnetzfahndung, ja.
Genau, also das gezielte Suchen einer Person, eines Verdächtigen oder halt auch Beweise oder dergleichen. Und daher nimmt sich das dann.
Wo dann der deutsche Name Stahlnetz herkam, konnte ich nicht rausfinden.
Nee, ich auch nicht. Also es klingt vielleicht brachial, eingängig. Und dann, wenn du Stahlnetz halt im Vorspann zu der Folge hast und dann dieses Dam, Dadam, Dam. Dann ist das schon wirklich, also monumental, würde ich jetzt schon fast sagen.
Ja, schon irgendwie. Also diese Stahlnetz-Verfilmungen haben sich ja auch zu sogenannten Straßenfegern entwickelt. Ende der 50er, Anfang der 60er. Ja. Dass halt die Straßen wie leer gefegt waren, weil im Fernsehen Stahlnetz lief.
Genau. Also ich hatte gelesen, dass teilweise sogar Einschaltquoten von bis zu 92% erzielt wurden. Also,
jetzt muss man fairerweise dazu sagen, es gab auch nur zwei Programme.
und ein Fernseher.
Ne, also, das war damals wahrscheinlich noch nicht so schwer, weil der Markt nicht so ausdifferenziert war. So, ne, der lief halt nicht so viel. Aber klar, ja, die waren damals richtige Blockbuster, könnte man fast sagen. So, übrigens, die Radiofassung von Stahlnetz, also Dragnet, die findet man komplett bei YouTube. Da gibt es einen Kanal, der alte Radioaufnahmen archiviert und digitalisiert hat. Und das ist vollständig. Also wenn man auf englischsprachige Radiokrimis der 50er, 60er Jahre steht, auf jeden Fall sich Dragnet anhören.
Kann er, ja. Also
ich such den Kanal raus, der wird bei uns verlinkt sein.
Ah, ja, da kann man auch noch mal reinhören auf jeden Fall.
Ja.
Was man dann zu dem amerikanischen Vorbild noch sagen kann oder sagen müsste, es gab dann hier auch so ein, ja, wie sagt man, so ein Vorwort.
The story you are about to hear is true. Only the names have been changed to protect the innocent.
Ich kann es leider nicht in diesen wunderbaren Tonfall machen, wie es der Sprecher macht, aber es klingt schon sehr, sehr einprägsam.
Ja, so ein bisschen wie halt, was heutzutage bei Filmen gesagt wird, so, das ist reine Fiktion, Namensähnlichkeiten sind rein zufällig, ne, und bei Fargo, ich weiß nicht, kennst du die Serie Fargo?
Ja, ja.
Da wird am Anfang auch immer gesagt, dass es sich um einen wahren Fall handelt und nur die Namen seien geändert auf Wunsch der Überlebenden und so weiter und das ist bei Fargo halt eine Anspielung auf diese 50er, 60er Jahre Radio- und Fernsehkrimis, weil die Geschichten von Fargo von hinten bis vorne erlogen sind. Also das ist komplett Fiktion. Mhm. Es ist halt nur ein Gag, dass die das am Anfang behaupten.
Ja, eine Parodie auf das damalige, ja.
Quasi, ja.
Dazu fällt mir auch direkt ein, es gab auch dann in den 80ern noch einen Parodiefilm, der dann auch Dragnet hieß. Zu Deutsch, der deutsche Titel ist dann Schlappe Bullen beißen nicht.
Wörtliche Übersetzung.
Ja. Aber damals auch schon dann mit Dan Aykroyd, der hier den Joe Friday spielt, Tom Hanks und Christopher Plummer. Und zu dem Film gab es dann auch noch ein The Art of Noise Dragnet Intro Titelmusik, der dann so ein bisschen der 80er Jahre angehaucht ist, also mit Synth Sound und was hast du alles gesehen, was in den 80ern damals cool war.
Kannte The Art of Noise, bis du mir das geschickt hast, übrigens überhaupt nicht.
Ich auch nicht, aber ich habe es mir angehört und dachte mir so, gut, kann man sich mal anhören. Ich finde das Original besser.
Übrigens, The Art of Noise gibt es heute noch.
Ja, habe ich auch nachgelesen, dass es die immer noch gibt. Also, ja. Auch nicht schlecht. Was ich dann noch gelesen habe zum amerikanischen Vorbild, dass es zwischen 2003 und 2004 zwei neue Staffeln produziert wurden. Und hier zu sehen als Joe Friday, Achtung, Fun Fact, Ed O'Neill bzw. Al Bundy.
Auch in der Rolle des Al Bundy, also spielt einen Schuhverkäufer, der nebenher Kriminalfälle löst.
Und keinen Bock auf nix hat.
Er erkennt halt immer jeden Fußabdruck sofort. So.
Also ganz ehrlich, ich könnte mir das nicht angucken, ohne dass ich Ed O'Neill als Al Bundy sehe. Also ehrlich nicht.
Ich habe mal irgendeinen Film gesehen, in dem Ed O'Neill eine Nebenrolle gespielt hat. Und ich meine, er war irgendwie FBI-Polizist oder so. Und da muss man wirklich sagen, das ist ein Schauspieler, der ist mit dieser einen Rolle, die ihn bekannt gemacht hat, so eng verknüpft, dass es ganz schwer ist, da jemand anderen zu sehen. Ich meine, er spielt ja jetzt auch in Modern Family mit.
Ja.
So, das war ja auch eine Serie, die irgendwie über 11 Jahre ging oder so.
Genau. Und
da, wenn du ihn dann siehst, dann denkst du, ja, okay, das ist halt nicht Al Bundy, aber irgendwie ist es halt doch Al Bundy. Der ist halt so fest damit besetzt.
Ja, also dazu fällt mir auch in den Modern Family, gab es einmal so einen Gag, da haben sich, ich glaube, er und sein Sohn auf die Couch gesetzt und dann hatten beide dann, wie er, also Al Bundy, die Hand dann in der Hose.
Hand in die Hose gesteckt, ja.
Ja, also ja. Auch wieder so ein Klassiker.
Ich meine, er hat Al Bundy auch 10 Jahre gespielt. Mhm. Ne? Also das ist definitiv davor immer so mal einzelne Episoden in irgendwelchen Serien oder in einem Film mal so eine kleine Nebenrolle. Also das ist schon wirklich die Rolle, der er seine Karriere verdanken kann. Ja. So. Von daher, okay, nee, das würde für mich, glaube ich, auch nicht funktionieren, Al Bundy als Krimi-Ermittler.
Und dann ist es auch noch eine ernsthafte Serie, also.
Das kommt dann noch hinzu, ja, aber wobei, jetzt will ich es ehrlich gesagt sehen. Also, Dragnet, L.A. Dragnet, muss ich irgendwo noch mal auftreiben.
Also für dich als Info, lief viel zu deutsch unter dem Namen Polizeibericht Los Angeles.
Ja, es ist ja auch wieder so eine Dick-Wolf-Serie, der irgendwie jede Krimiserie in den USA produziert.
Ja, der nimmt alles mit, was in Bereich.
Alles, was man als Law and Order verkauft.
Genau. Dim-dim.
Das ist halt auch so ein einprägsames.
Ja. Es passt doch alles hier, also wirklich. Also diese Parallelen, aber gut.
Gut. So, wie kamst du denn jetzt dann zum deutschen Stahlnetz?
Genau, also es gab dann einen Vorläufer, der hieß dann, also im Wörtlichen, der Polizeibericht meldet. Eine Sendung von Jürgen Roland in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei über die Bekämpfung und Aufklärung von Verbrechen. Das ist schon sehr lang.
Eingängig.
Sehr eingängig, also ja. Stahlnetz ist mir da zu lang. Also ernsthaft. Gut, und das war dann auch die erste dokumentarische Polizeiserie im deutschen Fernsehen, die dann von 1951 bis 1961 produziert wurde. Und ich finde die Längen der einzelnen Folgen auch sehr, sehr spannend. Die ging von 15 Minuten bis zu 60 Minuten. Und die Serie gilt dann auch heute noch als Vorläufer von Aktenzeichen XY Ungelöst.
Ja, die 60 Minuten, das sind Vierteiler gewesen.
Ah, sehr schön. Das eins, was wir dann noch rausgeschrieben haben, das finde ich ganz interessant. Die letzte Folge wurde dann, ich meine, 1961 gezeigt im Regionalprogramm, weil man dann da eine wichtige Polizeimeldung verlesen hat, um die Zuschauer oder Zuschauerinnen dann einmal darauf hinzuweisen. Ganz, ganz interessant. Also, dass man dann die Polizei ins Bild gestellt hat und gesagt, hier, wir suchen so und so.
Also ich sehe auch gerade, die ist zwar bis 61 produziert worden, aber 53 bis 58 und dann nochmal 61. Ja. Also es gab eigentlich zeitlich keine Überschneidung mit Stahlnetz.
Und mit von der Partie war natürlich Jürgen Roland, der dann im Studio zusammen mit dem leitenden Direktor der Hamburger Kriminalpolizei, Karl Breuer, das ganze Geschehen kommentiert hat. Weil man da dann die jeweiligen Fälle dann auch nachgespielt hat, also filmisch nachgespielt hat. Und das Ganze wurde dann dokumentiert und kommentiert dann von den jeweiligen beiden Ansässigen im Studio. Auch mit von der Partie war dann auch schon der damalige oder der spätere Drehbuchautor von Stahlnetz, Wolfgang Menge. Das heißt, die beiden haben da schon angefangen zusammenzuarbeiten.
Das ist sowieso, also eigentlich bei Stahlnetz ist so ein bisschen das Who is Who des deutschen Films der 50er und 60er Jahre. Also Jürgen Roland hat ja noch ganz viel inszeniert, unter anderem ja auch mindestens 2 Edgar-Wallace-Filme.
Ganz genau, einmal nämlich Der Rote Kreis und Der grüne Bogenschütze.
Und Wolfgang Menge, den kennt man eigentlich auch, wenn man ein einziges Mal die Serie Ein Herz und eine Seele gesehen hat. Also Ekel Alfred. So, das hat alles Wolfgang Menge geschrieben, der dann auch für, der hat auch bei den Edgar Wallace-Filmen
genau,
die mitgeschrieben. Drehbuch. Also das scheint so Wolfgang Menge, Jürgen Roland, das muss so eine innige Arbeitsbeziehung gewesen sein. Also ich weiß nicht, ob die eng miteinander befreundet waren, wahrscheinlich schon.
Ja.
Ich habe nur mal ein Interview jetzt von Jürgen Roland gesehen, irgendwann aus den 80ern hat er das gegeben, wo er gesagt hat, der große Erfolg von ihm ist eigentlich nur Wolfgang Menge und den tollen Drehbüchern zu verdanken.
Ja, und dazu kann man dann auch sagen, dass dann halt die Drehbücher, die ja Wolfgang Menge geschrieben hat bei Starnetz, die lagen dann auch noch den jeweiligen Kriminalkommissaren dann auch vor zum Gegenlesen. Um irgendwelche Sachen zu verbessern oder auszuschönen, sondern halt Fehler zu korrigieren, also Darstellungsfehler. Und man hat auch selbst vor Seitenhieben und, ich sag mal, wie sagt man das so schön, im Amtsschimmel im System waren da auch keine Seltenheiten, die man dann auch gezeigt hat.
Irgendwie noch eine andere Form von Zusammenarbeit, ne?
Mhm.
Wenn man sich heutige Krimiserien dafür ranzieht, also ich hau jetzt einfach mal auf CSI drauf. So, CSI, die ersten Staffeln fand ich richtig, richtig gut. Ich habe das damals sehr gerne geguckt. Das hat dann abgebaut. Ich meine, wenn eine Serie über 10 Jahre läuft,
ja,
dann
ja.
Ist ja klar, dass dann irgendwann, ne, dann fehlen wichtige Schauspieler in der Besetzung oder die Fälle wiederholen sich und so weiter. Und bei CSI gibt es ja den sogenannten CSI-Effekt. Dass halt Jurys in den USA halt Beweise anzweifeln, wenn sie nicht mit forensischen, wissenschaftlichen Mitteln erhoben wurden, wie bei CSI.
Mhm.
Aber halt, dass CSI nicht immer realistisch ist, erwarten halt die Jurys in den USA durch so Darstellungen in Krimiserien viel zu präzise Auswertungsmöglichkeiten von irgendwelchen Indizien. So von wegen,
ja.
Nö, man kann doch in das Kamerabild unendlich weit reinzoomen und nachträglich scharf stellen. Das funktioniert doch. Ich sehe doch, dass sich da in der Schraube vom Kennzeichen was gespiegelt hat.
Ja, das ist dann auch direkt der Täter. Also der ist dann auch klar scharf zu sehen, wie der denn in dem Moment den einen erschießt.
Wie er noch gleichzeitig seinen Reisepass so ins Bild
genau, hält, wo man das bin ich ist. Und ich schieße ja. Jetzt jemanden über den Haufen.
Genau so. Und also das ist aber halt so eine Form, wo ich sage, das macht ja der Polizei die Arbeit eigentlich schwerer.
Ja.
Und,
ja.
Und auch den Rechtsorganen und der Staatsanwaltschaft. Während bei Stahlnetz ja wirklich Wert auf Authentizität gelegt wurde. Und man
genau.
Dann zumindest so die Darstellung der Kriminalpolizei da richtig wiedergegeben haben wollte.
Ja. Ja. Weil man dann ja auch in den jeweiligen Orten, wo das Ganze dann auch passiert ist, gedreht hat. Und man dann auch von den jeweiligen Kommissaren dann auch, der hat dann dem Schauspieler oder der Schauspielerin halt erklärt, wie er den spielen muss und auch wie du die Waffe richtig halten musst und wie du da arbeitest direkt. Und die standen dann halt immer bei den jeweiligen Drehtagen immer direkt parat und konnten dann auch direkt eingreifen, wenn es halt so wegen, nee, das musst du jetzt so machen und nicht so, weil das sieht dann ein bisschen unpragmatisch aus. Und also die Zusammenarbeit war da schon wirklich, ist ja schon sehr, sehr, sehr groß geschrieben. Und das war auch Jürgen Roland sehr wichtig, dass man da die Polizei wirklich an ein vernünftiges Licht richtet, was damals ja auch wirklich wichtig war, so kurz nach dem Krieg. Was man ja auch in den einzelnen Filmen ja sieht sogar, also in einzelnen Folgen, dass es ja kurz nach dem Krieg ja alles spielt. Also ist ja nicht alles von heute. Klar, es ist schwarz-weiß, aber ist schon sehr, sehr spannend gemacht. Und ihm war es ja, wie gesagt, wichtig, dem Jürgen Roland, dass man die Polizei in ein gutes Licht darstellt und sich nicht mehr mit den Verbrechern beschäftigt.
Wobei ich halt bei vielen Dingen, wenn du es heute guckst, so, ne, klar, das ist auch die Inszenierung der 50er, 60er Jahre.
Ja.
Wir haben noch eine andere Bildsprache und andere Kamerawinkel. Und du merkst halt auch, dass das Kulissen sind, in denen da gedreht wird und nicht echte Räume. Das ganz ab. Ich denke halt manchmal so, wenn der Kommissar halt seine Pistole nur mit zwei Fingern festhält und neben dem Türrahmen steht, wo er halt garantiert die Tür abkriegt, wenn die jetzt jemand von innen aufmacht, da denke ich schon so, ja, okay, ob da wirklich drauf geachtet wurde, wie realistisch das jetzt ist. Also ich glaube, ein echter Kommissar hätte sich nicht genau da hingestellt, aber naja, aber da kann man drüber hinwegsehen. Immerhin sind die Fälle recht transparent geschildert. Also du hast ja immer einen Kommissar und immer einen Off-Erzähler, der irgendwie immer sagt, welches Datum, wo man gerade ist und im Prinzip eigentlich auch schon vorwegnimmt, was man gleich sehen wird. Das ist so, du kannst Stalinitz eigentlich ohne Bild gucken. Das funktioniert auch super als Hörspiel oder Hörbuch.
Ja, das war damals nämlich auch wichtig, dass Jürgen Roland sagte, weil das hat er nämlich mit aus den Start mitgenommen, weil er sich auch Dragnet damals angeguckt hat, drüben. Und er war, wie gesagt, sehr, sehr begeistert von dem Off-Sprechern, der dann das Geschehen zusammenfasst. Und weil so kann man ja, wie du selber sagtest ja, man kann das Ganze auch mit verbundenen Augen schauen. Man kann trotzdem dem Fall folgen.
An ein paar Stellen mal funktioniert's nicht, aber ich habe auch eine Seite gefunden von jemandem, der Stalinitz-Fan ist, der teilweise die Tonspuren der DVD so ein bisschen nachbearbeitet hat, um sie als Hörspiele zum Download anzubieten. Also manchmal muss man ein bisschen Musik rausschneiden oder manchmal fehlt dann auch einfach eine Szene, weil sie keinen Sinn ergibt, weil man da halt nur sieht. Ne? Also wenn irgendwie Hafenarbeiter zu sehen sind, ne? Dann siehst du halt länger auch mal nur, wie ein Schiff entladen wird. Das ist natürlich dann fürs reine Hören ziemlich uninteressant beziehungsweise intransparent, was da passiert, weil es halt nicht gesagt wird. Aber so der eigentliche Fall ist immer ganz gut geschildert.
Ja, und die Fälle schwanken ja auch von einem Raubüberfall, wo jetzt keiner stirbt oder auch nichts geklaut wird, bis zu Bankraub oder halt auch den klassischen Mord gibt es auch dann in der Serie zu sehen.
Gleich die erste Folge ist ja ein Mord.
Ja.
Die zweite Folge ist ein Banküberfall. Die dritte Folge ist, glaube ich, ein Raubüberfall und die vierte Folge ist wieder ein Mord. Also das sind so ganz, ja, eigentlich wirklich so eine breite Kombination. Es ist halt, muss halt nicht immer der moderne Tatort sein, wo mindestens drei Leute sterben.
Richtig.
Und die Ermittler noch irgendwie dem Verdächtigen sehr nahe kommen, aber dann nicht sofort schalten und erst dann trotzdem noch mal schafft, jemanden umzubringen.
Und da finde ich halt auch die Verteilung jetzt in den ersten vier Folgen auch wirklich sehr interessant, weil jetzt zum Beispiel die dritte Folge ist es ja nur ein Raubüberfall, wo man heute sagt, sowas würde ich gar nicht mehr drehen, jetzt in der jetzigen Zeit als Tatort oder dergleichen, weil da stirbt keiner. Und auch in der Folge wird dann auch, da läuft dann der Inspektor oder der Ermittler dann rum und der Film, also die Folge heißt ja Die blaue Mütze. Und es gibt halt nur den Beweis, dass der Mann überfallen wurde und am Tatort liegt dann halt eine blaue Mütze. Und er sucht halt nach den Hersteller in dieser Folge und läuft dann halt, ich glaube, was sagte der, 57 Mützengeschäfte ab.
Ja.
Und kommt zu keiner Spur, wird dann auch in den einzelnen Mützengeschäften gefragt, warum macht er das? Und da habe ich mir direkt rausgeschrieben, da sagt er so einen wirklich, wirklich wichtigen Satz, es könnte ja auch ihr Opa gewesen sein.
Ja, es ist halt seine Arbeit und er hat da halt eine, er hat da einen ganz strikten Fokus.
Richtig, richtig, weil würde man jetzt sagen, ja, ich verfolge das nicht weiter, ich habe ja nicht genug Beweise oder dergleichen, dann wird es ja halt genug Raubüberfälle geben, wo man dann nicht weiter hinterherläuft, wenn man sagt, gut, lohnt sich nicht, ist ja nichts passiert. Weil bei dem älteren Mann ist nichts geklaut worden, der ist so ein bisschen verletzt worden, das war's.
Das kommt aber bestimmt in der Realität oft genug vor, dass ein Fall wegen Geringfügigkeit eingestellt wird, weil man nicht die Personenressourcen hat, um wirklich alles zu ermitteln.
Aber hier wird das ja noch komplett gezeigt mit dem jeweiligen Kommissar, der dann ermittelt. Und das finde ich wirklich sehr, sehr spannend. Und es wird ja auch wirklich sehr dokumentarisch dargelegt, wie das Ganze dann passiert, wie er dann die Geschäfte abklappert, wie er sich unterhält und wie er dann ja auch am Ende zu den jeweiligen Personen kommt, die dann auch den Tathergang verursacht haben.
Das ist aber auch wieder so ein bisschen so das Krimi-Ding. Oder wobei, vielleicht ist es gar nicht immer so. Aber eigentlich, der Bösewicht wird natürlich am Ende geschnappt.
Ja.
So, weil wird geklärt.
Wir sind hier bei Stalnetz, hier gibt es nur zwar wahre Fälle, aber das sind alles abgeschlossene Fälle, die halt kurz vorher in der Regel passiert sind und den Zuschauern dann auch noch im Gedächtnis geblieben sind.
Und das ist auch ein bisschen so, also die Zeichnung ist klar, Polizei ist gut,
ja.
Täter sind böse.
Richtig.
Es gibt, ich meine, gut, okay, bei einem Kriminalfall ist es in der Regel so, aber es gibt kein, also auch die Polizisten sind mehr oder minder unfehlbar gute Typen. Da ist jetzt nicht, also du kriegst nicht wie in einem heutigen Tatort zu sehen, dass der Polizist nach Hause kommt und in der Ehe läuft nicht mehr und die Frau hat einen anderen und die Kinder reden nicht mehr mit ihm und er trinkt vielleicht abends nach dem Dienst mal ein zu viel und so. Die werden nicht vermenschlicht. Die Polizisten sind halt die Polizisten und man erkennt sie daran, dass sie flotte Sprüche reißen und coole Typen sind. So.
Ja, also dazu kann ich auch nur sagen, wie gesagt, es ist alles dokumentarisch belegt und Jürgen Roland wollte ja halt auch einen guten Blick, also vielleicht auch ein bisschen überzogenen Blick auf die Polizei natürlich geben. Er wollte sie so gut wie möglich darstellen und nicht die Verbrecher halt in den Fokus rücken. Von daher ist das schon sehr gut gemacht für die damalige Zeit. Was man aber nicht vergessen darf, wie gesagt, der erste Teil ist von 1958. Also das sind mehr als 60 Jahre jetzt vergangen. Da hat sich natürlich in der Polizeiarbeit viel getan. Und natürlich auch der Blickwinkel auf die Polizei von damals zu heute ist, glaube ich, auch ein deutlich anderer.
Auch die Inszenierung hat sich halt krass geändert. Ne? Das ist so, ich meine, so 58, das ist jetzt 10 Jahre vor den Studentenprotesten und der 68er-Bewegung. Da war Deutschland auch noch ein reaktionärerer Staat. Ne? So, das muss man ja auch sehen. Das ist natürlich dann auch in der Darstellung der Polizei in so Krimiserien und so weiter drin. Das kann man da nicht wegdiskutieren.
Nein. Also, wie gesagt, 58, kurz nach dem Krieg. Und da sieht man ja auch in den Filmen halt auch die Darstellung, wie das Ganze natürlich aussieht. Und wie die jeweiligen Darsteller auch dargestellt sind, ist ja auch so ein Thema für sich, weil Jürgen Roland war das ja auch wichtig, dass er mit den Verbrechern redet. Und es gibt von ihm eine Erzählung, da war er bei Dieter Frese, der hier auch in der 21. Folge, da wird seine Geschichte auch dargestellt. Und der hat den dann im Knast besucht und hat ihn halt zu seinem Verbrechen befragt. Das war für ihn ganz normal, weil Jürgen Roland war Polizeireporter. Und der ist dann einfach ins Gefängnis gegangen, hat den Frese befragt, wie er das getan hat, was er gemacht hat. Und ist dann einfach rausgegangen, hat das Ganze dann mit Wolfgang Menge abgeklärt und die beiden haben dann ein Drehbuch geschrieben. Das war damals gang und gäbe.
Ja, gut. Ne, das ist ja, ne, wenn man es authentisch darstellen will, haben beide Seiten befragt worden.
Ja.
Passt ja auch. Was mir aufgefallen ist, aber den Polizisten wird manchmal im Dienst Alkohol angeboten, aber ich glaube, sie nehmen ihn nie an.
Nee.
Aber so, Tee, ja, wollen sie noch einen Schuss rum? Es ist 8.30 Uhr morgens.
Dam.
Wollen wir mal über die Parallelen zu den drei Fragezeichen reden?
Ja, sehr gerne.
Also ich habe in der ersten Folge tritt gleich Manfred Steffen auf, der spielt da einen Fotoladenbesitzer.
Ja.
Fotografen ist, ich weiß nicht, ob er Fotograf ist, aber er verkauft Fotoequipment. Und das ist Orbert Hinfield aus den drei Fragezeichen.
Man hört es auch direkt raus, also wirklich, die Stimme hat man sofort im Kopf.
Ab da konnte ich das auch irgendwie nicht mehr wegdenken, aber das war halt das war jetzt richtig so ein Moment, so da, manchmal, die Tonaufnahmen sind halt nicht so toll. Ne? Das ist zwar alles digital remastered und man kann sich das auch wirklich noch gut auf DVD angucken, aber die Tonaufnahmen, da merkst du halt schon, da sind halt Mikros benutzt worden von vor 60 Jahren.
Ja.
Das ist schon ganz krass. Und in der zweiten und dritten Folge, jeweils in einer kleinen Nebenrolle, Willem Fricke.
Mhm.
Und der war in 2 Folgen Inspektor Kotter, bevor Holger Mahlig die Rolle fest übernommen hat.
Ja, stimmt, ja.
Nämlich einmal in Spuk im Hotel und, das gab noch eine andere Folge, in der der hat als Inspektor Kotter jeweils immer nur so einen Satz am Ende, so, gut gemacht, Justus, wir nehmen die Leute dann mal fest.
Und da war im Rache des Tigers war er noch.
Ah, das kann sein, ja. Und genau, ja, genau. Und hier spielt er aber keine Polizisten, sondern er spielt irgendwie immer Gauner und in dem anderen Film einen Gemischwarenladenbesitzer, also auch so eine Art Gauner. eine Krämerseele.
Eine Krämerseele. Ja, und für mich, oder beziehungsweise für uns aus dem Edgar Wallace Podcast, da ist zum Beispiel jetzt in der ersten Folge ist ja auch direkt der Helmut Lange zu sehen als Kriminalinspektor Matern. Das war mit seiner erste Folge, also seine erste schauspielische Arbeit. Danach, dadurch ist er berühmt geworden. Und das war ja auch so ein, so für die Leute, die damals bei Stalins mitgedreht haben, das war so ein Sprungbrett für den, weil die wurden dann durch das Ganze sehr berühmt. Als Fernsehschauspieler oder halt auch als Kinoschauspieler. Weil auch der Helmut Lange sieht man auch in einem Edgar Wallace-Film im Fälscher von London.
Hatten wir das schon gesagt, dass Jürgen Roland halt viel unbekannter Schauspieler besetzen wollte, damit die Leute nicht denken, ach Mensch, das ist doch der genau. Klaus Kinski, sondern die oder Heinz Erhardt. Sondern er hat halt Leute besetzen wollen, die man nicht kennt, damit der Fall authentischer wird.
Ja, die Darstellung so realistisch wie möglich. Und finde ich auch sehr gut gelungen. Und später, in den späteren Folgen, ist das Ganze natürlich noch ein bisschen. Ja, also da sind dann auch mehrere bekanntere Schauspieler eingesetzt worden. Weil zum Beispiel auch in einer Folge ist auch Eddie Ahrens zu sehen als rechte Hand von einem Inspektor, der dann auch gespielt wurde von Karl-Georg Sebisch, den man auch schon in einem Edgar Wallace gesehen hat.
Und Eddie Ahrens kennt man halt aus ganz, ganz vielen Edgar Wallace-Verfilmungen,
ja,
ne?
Ja. Immer als lustiger Mensch vom Dienst. Wobei er auch mal Gangster gespielt hat. Also er kann auch den Gangster.
Ja, ich kenne ihn vor allem aus lustigen Rollen, weil er ja auch Komiker war. Mhm. Und ich muss gerade echt überlegen, wie hieß das denn noch? Harald und Eddie mit Harald Junke zusammen.
Ja, ganz genau.
Ja. Ich meine nicht, dass ich das gesehen hätte, 87 bis 89 lese ich hier gerade, aber da wäre ich 3 gewesen im besten Fall.
ich war da noch gar nicht geplant, also alles gut.
Ja, eben. Das ist so, aber das hat man dann, das wurde halt wiederholt und dann hat man das mal gesehen. Deswegen, Eddie Ahrens kenne ich eigentlich nur aus Edgar Wallace und aus dieser Comedy-Serie. Ja. Und in Folge 4 am Anfang, die beginnt in einer Hamburger Hafenkneipe auf der Reeperbahn.
Mhm.
Und da sieht man am Anfang einen Gitarristen, der ein spanisches Lied intoniert. Und das ist Freddie Quinn.
Ja, der kam mir so bekannt vor. Wer ist das?
Das ist natürlich dann, der war natürlich 1959 schon super bekannt.
Ja, dass der da mal so eine Hafenkneipe in so einer Spelunke in Hamburg spielt?
Ja, also. Ja, ich glaube, das war, glaube ich, auch mehr so ein heute würde man sagen, ein Cameo-Auftritt. Ja. Aber das fand ich irgendwie schön, so Mensch, dass ich Freddie Quinn da sehe.
Der da mal so ein Liedchen schmettert.
Ja.
Zu einem eigentlich Mordfall, weil das ist es, in der Folge geht es um einen Mord. Also.
Aber es wird auch irgendwie gar nicht mehr so richtig beleuchtet. Also, na, also der ist halt einfach nur da, so als so eine Opening-Nummer.
Ja.
Also der spielt für die Handlung keine Rolle. Der spielt da sein Lied, um so die Szene zu setzen. Wir sind hier in einer Hafenkneipe, hier gibt's Live-Musik und dann schwenkt die Kamera rüber und ab da geht es um das Verschwinden dieser jungen Frau.
Ja.
Also, Freddie Quinn ist ja aber auch ein Kriminalkommissar.
Echt?
Der hat ja in den Scotland Yard-Hörspielen den Inspektor Mac McIntosh gesprochen.
Oh, stimmt. Also schon wieder eine nächste Parallele. Also es hört nicht auf.
Ja, man könnte meinen, dass das irgendwie alles in Hamburg produziert wurde. Ich weiß auch nicht.
Alles auf einen Eck irgendwie. Also schwierig.
Ja, irgendwie scheint der Hamburg der gemeinsame Dreh- und Angelpunkt zu sein. Mhm. Das ist so. Irgendwas stimmt mit dieser Stadt nicht.
Ganz merkwürdig. Da sollte man mal ermitteln.
Ja, so. Stalnitz. Haben wir irgendwas jetzt vergessen?
Ich glaube, wir sollten vielleicht noch mal kurz drauf eingehen, wer oder was Jürgen Roland und wer Wolfgang Menge ist, weil du hattest das im Vorgespräch, wir hatten ja vor ein paar Tagen geschnackt, wer die beiden sind. Und da gab es zwischen den, oder bei Wolfgang Menge wirklich eine sehr dramatische Familiengeschichte. Und bei Jürgen Roland war das Ganze umgekehrt.
Ja, es ist halt so faszinierend, wenn man in die Wikipedia-Artikel guckt. Und ehrlicherweise viel mehr habe ich zur Recherche für die beiden Personen auch nicht getan. Also die sind beide schon tot.
Ja.
Jürgen Roland ist 2007 gestorben und Wolfgang Menge, glaube ich, 2012.
Ja.
Der eine in Berlin, der andere in Hamburg. Jürgen Roland hat halt 1943 das Abitur gemacht, das Notabitur, in Kriegstagen und ist dann direkt in den Reichsarbeitsdienst eingerückt und war später dann noch wahrscheinlich dann nicht mehr lange. Ich meine, 43 Abitur, Reichsarbeitsdienst und so weiter. Aber er war in einer Propagandakompanie der Waffen-SS. Und später auch der Wehrmacht. Keine Ahnung, ideologisch, weiß ich nicht, nichts belegt, habe ich nichts zu gefunden.
Nee, ich leider halt auch nicht.
Ist halt im Dritten Reich aufgewachsen. Keine Ahnung, ob er da irgendwelche Verwicklungen hatte oder so. Aber es ist halt, ja, man muss es halt dazu sagen, der war halt in Kriegstagen sowohl in der Wehrmacht als auch in der Waffen-SS aktiv. So, ist dann Journalist geworden und Filmemacher, sagt es ja schon, ne, genau. Kriminalreporter. Und hat dann die Regie übernommen für eben verschiedene Krimiserien. Vom Polizeiruf über Stahlnetz, Edgar Wallace. Ich glaube, er hat auch Großstadtrevier immer mal wieder Folgen gemacht von 86 bis 2002. Das ist halt auch eine lange, lange Zeit. Hat auch ein paar Kinofilme inszeniert. Halt unter anderem die Edgar Wallace-Filme. Und hat immer eng zusammengearbeitet mit Wolfgang Menge, gebürtiger Berliner, der in Hamburg aufgewachsen ist. Seine Mutter war Jüdin und überlebte die NS-Diktatur. Der Rest seiner Angehörigen wurde im Holocaust ermordet. Und ja. er legte auch im Zweiten Weltkrieg, also während des Zweiten Weltkriegs, sein Abitur ab und war auch Mitglied der Wehrmacht. Also als Halbjude.
Mhm.
Also da sieht man auch so ein bisschen, ich meine, wann wird der Abitur gemacht haben? Auch so 42, 43, so die letzten Kriegsjahre, wo halt so gut wie alles eingezogen wurde, was noch irgendwie kämpfen konnte.
Ja.
Da war es dann wahrscheinlich auch mit der Ideologie nicht mehr ganz so.
Nee, ich glaube auch nicht.
So, und der ist dann Drehbuchautor geworden und Schriftsteller und hat eigentlich alles geschrieben, was im deutschen Fernsehen läuft.
Ja.
So, Filme, Krimiserien, halt fast alles, was irgendwie von Jürgen Roland inszeniert wurde, diverse Tatortfilme, dann eben sowas wie Ein Herz und eine Seele, was halt diese spießbürgerliche Nachkriegsgesellschaft in Deutschland sehr gut auf die Schippe nimmt, kann man auch heute immer noch sehr gut gucken. Wenn man ungefähr weiß, was die Berliner Mauer ist und was die Zone ist und so weiter, weil Ekel Alfred, also Alfred Tetzlaff, ja immer so auf den Osten draufhaut. Während Dieter Krebs, der seinen Schwiegersohn spielt, halt eher so ein linker Student, 68er und ja, eher so ein Sozialdemokrat. Ich glaube, der ist auch in der SPD, weswegen er immer als Soze beschimpft wird von Ekel Alfred. Also, wie gesagt, diese nachkriegsspießbürgerliche Gesellschaft wird da sehr gut auf die Schippe genommen. Und die beiden, die müssen ja irgendwie, boah. Wie lange haben die zusammengearbeitet? 40 Jahre?
Ja, ich glaube, das waren schon so ein paar Jahrzehnte, die damit zusammengearbeitet haben. Und du selber sagtest ja auch schon, dass Jürgen Roland seinen Erfolg oder die Erfolge, die er gefeiert hat, zusammen nur verdanken konnte, weil es ja von Wolfgang Menge geschrieben wurde.
Ja.
Also Tom, du sagtest ja, du hast jetzt wie viele Folgen vom Stahlnetz geguckt?
Ich habe die ersten 4, 5 geguckt. Viel mehr habe ich leider in der Vorbereitung nicht geschafft und wollte eigentlich immer noch ein paar von den späteren gucken, dass ich zumindest weiß, wie sich das dann auf lange Sicht entwickelt hat, weil das lief ja nun auch fast 10 Jahre.
Ja.
Da wird sich ja einiges noch verändert haben, so in der Erzählweise.
Also ich habe durchgeguckt, alle 22 bzw. 24 Folgen sind das ja, weil das ja 2 Folgen sind doppelt Mehrteiler, also 2 Teiler. So von der Machart her, bei den ersten 4, 5 Folgen, die du jetzt geguckt hast, was sagst du dazu?
Ich finde, man kann das immer noch erstaunlich gut gucken, auch wenn das halt mit 60 Jahren schon echt alte Filme sind.
Mhm.
Ich mag aber auch alte Schwarz-Weiß-Filme und gerade so in der Nachkriegszeit, da sind halt wirklich viele Leute, die man dann aus den Jugendhörspielen der 80er Jahre kennt, noch als Schauspieler aktiv gewesen. Also ich habe auch mal durch Zufall einen Film mit Horst Frank, also Kommissar Reynolds von den drei Fragezeichen-Folgen, gesehen und war ganz erstaunt. Die Stimme kennst du doch irgendwo her. Man merkt halt schon an den Tonaufnahmen, dass das alte Filme sind, weil du hast doch dieses Rauschen und dieses leichte Knarzen, was alte Filme halt haben, durch die alten Mikrofone. Die haben halt ein anderes Erzähltempo und eine andere Bildsprache. Aber die sind spannend geschrieben. Also so spannend geschrieben, dass man denen gut folgen kann. auch, also die sind nicht so aus der Zeit gefallen. Also du siehst halt die alten Telefone und man ist es halt irgendwie lustig, dass man irgendwie hoffen muss, dass die Bilder rechtzeitig entwickelt werden, damit man den Täter identifizieren kann, damit man ein Foto von ihm hat. Das ist halt, das ist halt heutzutage überhaupt nicht mehr vorstellbar.
Du machst den Rechner an und dann guckst einfach nach dem Namen oder zack, hast ein Foto.
Ja, ja, oder der Polizist holt eben sein Smartphone raus und macht ein Foto von dem Verdächtigen, schickt das rüber und fragt die Leute in der Zentrale, ob er das ist. So, das ist halt heutzutage, ne, aber das ist bei den drei Fragezeichen, wenn du die ersten Folgen aus den 80er Jahren hörst, ja genau das Gleiche mit dem. Telefonleitungen werden oberirdisch verlegt und wie sollen wir denn anrufen? Wir haben hier doch gar kein Telefon und hol mal schnell die Adress-CD-ROM, Bob, so ne, in den 90ern. Das ist halt alles aus der Zeit gefallen. Aber ich finde, man kann Stahlnetz immer noch sehr gut gucken. Und man kriegt die komplette Serie ja auch auf DVD. 22 Filme mag ich fast gar nicht sagen, weil, naja, die ersten Stahlnetz-Episoden sind alle nur so eine halbe, dreiviertel Stunde lang. Aber man kann die Serie auf jeden Fall noch sehr gut gucken. Und gerade wenn man halt die alten Schauspieler aus den drei Fragezeichen Hörspielen und so mag, dann entdeckt man halt immer mal wieder was.
Jetzt zum Beispiel jetzt hier in der ersten Folge, den man von Steffen als Fotobesitzer,
Ja, zum Beispiel. Ne? Oder eben auch Freddy Quinn. So, das ist halt ne? schon irgendwie cool.
Das ist also, was man, wie du selber schon sagtest, die Qualität ist wirklich nicht so ganz mehr der Hit. Man hat natürlich so gut wie möglich versucht, das Ganze zu digitalisieren. Wenn man jetzt die DVD jetzt ins Laufwerk schmeißt und anmacht, dann wird's auch direkt, dann gibt's auch direkt mit, ich glaube, in den ersten paar Minuten direkt einen Hinweis von wegen, man hat das Beste aus den Tonspuren und Filmspuren von damals versucht herauszuholen und dass selbst Bildkrisel und so nicht verweinbar sind. Und ich finde, da sticht am meisten die Folge 9 heraus. Das ist, die Folge 9 ist Welker unter anderem wegen Mordes. Da ist die Bildqualität wirklich ist schwierig zu gucken, weil das wirklich sehr, sehr alt ist und auch die Digitalisierung hat da nichts möglich mehr machen können. Aber es ist von der Tonspur wirklich noch sehr gut zu hören. Also man hört wirklich alles raus, bloß schauen ist schwierig. Aber man muss Fan sein von den alten Krimi-Filmen oder jetzt hier zum Beispiel Krimi-Doku-Serie. Ist so ein Ding für sich. Muss man Liebhaber für sein, aber ich finde, in der Moderne, jetzt in der heutigen Zeit, kann man sich das immer noch gut angucken. Für meine Verhältnisse natürlich.
Ich hatte auch irgendwo gelesen, aber du kannst mich da gleich korrigieren, falls es nicht stimmt, dass es auch Stahlnetz-Episoden gibt, die nicht überliefert sind. Also die, wo es in den Archiven keine Aufnahmen mehr von gab, die halt versendet worden sind und dann verloren gingen.
Ich meine da, wage da auch was gelesen zu haben. Es ist ja, damals war das so, dass, wie jetzt ja heute leider ja auch, Ressourcenknappheit und mehr, gewisse Sachen wurden mehrfach wiederverwendet, dass man da halt auch einzelne Filme überspielt hat oder auch einzelne Tonaufnahmen. Ich meine, das ist gut möglich gewesen, dass es da auch Relikte gibt, die wir leider heutzutage nicht mehr sehen können, weil sind nicht mehr vorhanden.
Es hat wahrscheinlich auch in den 50er Jahren niemand damit gerechnet, dass dann irgendwann 70 Jahre später jemand die DVD-Box besitzen wollen wird, um dann alte Schwarz-Weiß-Verfilmungen zu gucken. Also das ist ja, damals hat man ja fürs Fernsehen produziert, hat halt nicht damit gerechnet, dass das noch 10, 20, 30 Mal wiederholt wird. Ich meine, als sie Dinner for One aufgenommen haben, haben die doch nicht damit gerechnet, dass das jedes Silvester laufen wird.
Richtig. Und deswegen dachte man ja, gut, vor heute Abend gedreht, zeigen wir einmal und dann kommt das in die Keller-Rumpelkiste, ins Archiv und dann ist das da unter Verschluss für 50, 60, 70 Jahre und dann fällt der Praktikant in den offenen Kellerschacht rein und dann findet er das Vermächtnis und sagt, ey, das sollte man vielleicht mal digitalisieren.
Du kannst heute noch bei den öffentlich-rechtlichen Sendungsmitschnitte bestellen. Für, ich glaube, irgendwie 10 Euro und dann kriegst du einen physischen Datenträger mit dem Sendungsmitschnitt zugeschickt.
Super 8 oder?
Das geht, glaube ich, sogar auch bei den öffentlich-rechtlichen Radiosendern, wobei die natürlich auch eine gute Download-Mediathek haben.
Ja.
Aber irgendwie cool, dass es die alten Filme noch gibt, aber irgendwie auch schade, dass eben das nicht in der Vollständigkeit vorliegt, dass es halt unwiederbringlich weg ist, weil es irgendwann verloren gegangen ist. Ne?
man hat das ja, wie wir ja schon selber gesagt hatten, ja auch zum Anfang nochmal versucht, wieder aufzuleben von 99 bis 2003. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt mit von mäßig bis guten Erfolg lief, aber ich glaube, an die damaligen Erfolge konnte man nicht mehr anknüpfen. Was ich aber gelesen habe, dass in den neueren, ich meine, das ist 99, ist auch schon wieder zwei Jahrzehnte her, dass da auch dann Jürgen Roland mit als Berater fungiert hat. Also, dass der dann sagte, gut, ja, ihr wollt das neu drehen, kein Thema, ich stelle mich dann zur Verfügung und unterstütze euch dabei.
Ja, wobei man auch sagen muss, dass das nicht so erfolgreich sein würde, das hätte man ja ahnen können. Also, da, wenn du was nach so vielen Jahren noch wiederbelebst, dann hat sich die Sehgewohnheit verändert. Das ist so, als würde jetzt heute Werner Schulze-Ertel zurückkommen und wieder Familienduell moderieren. Ich glaube, das würde einfach nicht funktionieren. Und die privaten Fernsehsender haben ja nun wirklich oft und regelmäßig versucht, irgendwelche alten Fernsehkonzepte wiederzubeleben. Das kommt dann für ein Special wieder, dann freuen sich alle drüber, aber das wird nie wieder so erfolgreich, wie es war. Ja. Und das Gleiche gilt jetzt meiner Meinung nach auch für Wetten, dass. So, ja. Das kommt jetzt einmal im Jahr und Thomas Gottschalk wird einmal im Jahr wieder eingeflogen, damit er das machen darf. Und ja.
Ja, also bei uns jetzt zum Beispiel im Podcast, da haben wir auch immer so einen kleinen Knackpunkt, weil man hat auch versucht, die Edgar-Wallace-Filme auch noch mal in demselben Jahr, also so 99 bis, ich glaube, 2004, versucht neu aufzulegen. Da hat das Ganze dann RTL versucht, auch noch mit einigen Originalschauspielern, aber die waren, also nein, die waren nicht gut zu sehen. Auch wenn da ein älterer Eddie Arendt oder dergleichen rumlief, waren die nicht gut zu sehen und die waren auch nicht sehr schön gedreht.
Ja, ich meine, die beste Neuinterpretation von Edgar Wallace ist doch sowieso der Wichser.
Ja, alle Male. Also, gibt nichts Besseres.
Auch wenn das natürlich eine Parodie ist, aber da merkst du noch in der ganzen Bildsprache mit Black White Castle und so weiter, ja, dass sie sich halt wirklich große Mühe gegeben haben, an diesen alten Stil heranzukommen.
Ja, dazu fällt mir immer den Satz ein. Vor 3 Jahren gab es ja die Blu-ray-Box zum 15-jährigen Jubiläum. Und da hatte der Oliver Kalkofe ein Vorwort gesagt und hat gesagt, der Wichser, der ist heute noch zu schauen. Der ist heute noch ein zeitloser Klassiker. Und das ist er auch. Also, ganz ehrlich, über die Wichser-Filme bin ich nur zu den Edgar-Wallace-Filmen gekommen. Und nicht andersherum. So war es bei mir, so war es zum Beispiel auch bei Mats, der mit mir im Podcast mitsitzt. Bei Silvia ist es ein anderer Fall. Aber so bin ich zu den Edgar-Wallace-Filmen gekommen.
Edgar Wallace war für mich immer, ich habe das als Kind halt geguckt in der Grundschule, so, ne, da liefen die Schwarz-Weiß-Filme irgendwie auf Kabel 1 oder so und ich habe die dann immer gerne geguckt. Und Otto hatte eine Fernsehsendung und Otto hatte dann so in seiner Fernsehsendung ein Segment, wo er sich selbst immer in Edgar Wallace-Verfilmungen reingeschnitten und reinretuschiert hat.
Otto die Serie.
Genau, und dadurch kannte ich halt diese ganzen Schwarz-Weiß-Szenen so und habe dadurch dann, wenn ich dann diese Schwarz-Weiß-Filme gesehen habe, nicht weggeschaltet, weil das kenne ich doch aus Otto. Und also im Prinzip hat Otto mich zu Edgar Wallace gebracht.
Soll ich dir mal dazu was verraten? In der Serie wurden auch die Schauspieler dann, die in den Edgar Wallace-Filmen waren, synchronisiert. Jetzt darfst du mal raten, wer den Klaus Kinski synchronisiert hat.
In Otto?
In Otto.
Wer in Otto die Serie Klaus Kinski
Ja.
Boah. Das keine Ahnung. Jens, Oliver Kalkofe.
Nee, Jens Wawrzyszek.
Nein,
doch,
echt jetzt?
Doch, ja.
Das ist ja großartig. Jens Wawrzyszek hat Klaus Kinski synchronisiert.
Ja, yep, in Otto die Serie. Also, wenn du dir das heute anhörst und dir dann eine Szene anguckst mit Klaus Kinski und dann hörst du dann Peter sprechen, das vergisst man nicht.
Ach, das ist ja großartig. Also, so, jetzt sind wir irgendwie von Stahlnetz zu Otto gekommen. Ach, haben aber wieder die Brücke zu den drei Fragezeichen geschlagen.
Ja.
Könnte man glatt meinen, dass das alles in Hamburg produziert
wird? Ja, irgendwie, also ich weiß das nicht. Doch.
Wobei ich gehe jetzt mal davon aus, Otto, die Serie ist ja wahrscheinlich in Köln produziert worden. Oder wo sitzt RTL genau? Ich weiß es nicht. Nee, ProSieben ist in Köln, ne? Egal. Von daher, tja. Ich finde, wir haben ganz gut Stahlnetz mal eingeordnet. Wir haben den Running Gag beim SSP erklärt und ich glaube, für Edgar Wallace, seine Nachbarn, war auch einiges dabei.
Ja, auf jeden Fall.
Und deswegen bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Fabian, dass du bei diesem Adventskalendertürchen dabei warst.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Und ich verneige mich symbolisch.
Ja, das musstest du jetzt ja sagen.
Gut.
Und bei uns geht's morgen im Adventskalender mit der nächsten Überraschung weiter. Wie immer verraten wir nicht, was es ist. Und hört auf jeden Fall Edgar Wallace, seine Nachbarn. Großartiger
danke,
Podcast
danke, danke.
Über Schwarz-Weiß-Filme.
Vielen Dank.
Also in dem Sinne, macht's gut.
Prost fest. Tschüss.
Dieser Podcast ist ein reines Hobbyprojekt und steht in keiner Verbindung zu den Produzenten dieser Filmserie. Alle Rechte sind den ausführenden Firmen und Personen vorbehalten. Folgt uns gerne bei Twitter unter seine_Nachbarn, bei YouTube unter seine Nachbarn auseinandergeschrieben oder bei Instagram und Facebook unter seine Nachbarn zusammengeschrieben. Lasst gerne über diese Kanäle auch Kritik, Informationen und Anregungen da. Vielen Dank fürs Zuhören.